Meine Predigt trägt den Titel, worin zeigt sich Gottes Kraft? Und zwar nicht bei Gott, sondern bei uns, bei den gläubigen Menschen. In welchen Eigenschaften zeigt uns Gottes Kraft? Zunächst wollen wir betrachten, was Kraft überhaupt bedeutet. Kraft, das ist eine physische oder moralische Fähigkeit, aktiv zu handeln oder auf etwas oder auf jemanden einzuwirken. Es gibt viele verschiedene Arten von Kraft in der Welt. Ich werde ja einige erstmal nennen, damit wir so den Überblick haben. Zum Beispiel die erste ist bekannteste, das ist die physische Kraft. Das ist allgemein bekannt, ja, und bezieht sich auch auf Körpergröße, Gewicht, Muskelmasse und so weiter. Ja. Wenn man Männer und Frauen vergleicht und wenn man jetzt keine Ausnahmen betrachtet, ja, da sind ja ist bekannt, dass Männer 2-3 Mal stärker sind als Frauen. Dann die nächste Art von Kraft, das ist auch nicht wenig bekannt, das ist die Macht. Wenn jemand eine gewisse Macht besitzt, dann kann er entsprechend seiner Autorität auf andere Menschen oder auf etliche Dinge Einfluss nehmen. Man kann vergleichen einen einfachen Bürger und einen Präsidenten zum Beispiel. Der einfache Bürger kann ja Einfluss vielleicht auf sein Umfeld nehmen, ja, seine Familie, Arbeitskollegen, Bekannten, Freunde. Der Präsident hat aber Einfluss auf ganzes Land, ja, und manche sogar auf mehrere Länder. Dritte Form von Kraft, Geld. Dazu gibt es einfache Losung, da unsere Welt vom Geldgier beherrscht wird, kann man sich mit Geld einfach gewisse Macht kaufen. Hoher Intellekt ist auch eine sehr starke Form von Kraft. Ein intelligenter Mensch kann seinen Verstand nutzen und sich einfach verschiedene Ziele zu erreichen. Er kann ans Geld kommen oder ans Macht kommen. Auch Sturheit, auch eine interessante Form von Kraft. Man sagt oft über sture Menschen, er geht voran wie ein Panzer, ja, mit Stirn schlägt einfach alles durch. Ja, ein sturer Mensch kann einfach durch seine Hartnäckigkeit gewisse Lebenssituationen durchbrechen und ein Ergebnis erzielen. Ob er jetzt ein positives oder negatives dadurch erzielt, ist halt fraglich. Die nächste Form ist Redekunst. Ja, wenn man ein großer Redner ist oder ein bekannter Redner, wenn jemand so gut reden kann, dann kann er einfach alle Menschen mit seinen Worten überzeugen. Ja? Zum Beispiel, du sagst ihm ein Wort und der antwortet mit 100 zurück. Oder du sagst ihm 1-2 Sätze und der hält dann 30 Minuten Vortrag. Und die letzte Manipulationsfähigkeit, auch eine hinterlistige Form von Kraft. Wenn jemand ein guter Manipulator ist, dann kann er bestimmte, durch geschicktes Argumentieren und Nutzen von bestimmten Fakten, einfach andere Menschen beeinflussen und daraus für sich die Vorteile zu ziehen. In der nichtgläubigen Welt ist die Manipulation wird von Frauen oft verwendet, um die Männer dazu zu bringen, das zu tun, was sie möchten. Leider ist es auch in der gläubigen Welt auch kein Geheimnis. Das wird auch ab und zu mal gemacht. Da in der Manipulation gibt es einfach viele verschiedene Unterzweige. Zum Beispiel ein Mensch ist ein guter Menschenkenner. Ja? Er redet mit dir ein paar Minuten und dann weiß er schon deine Schwächen, deine Stärken und so wie Psychologe. Ja? Und dann kann er einfach dich beeinflussen. Oder ein Mensch hat gute Charisma, ja. Man sagt, eine charismatische Person einfach, die durch ihre Ausstrahlung alle für sich gewinnt. Ja? Du unterhältst mit jemandem 5 Minuten lang und schon willst du mit ihm immer sein, ja? oder befreundet sein. Dann kann auch das nutzen. Oder Schmeichelei auch sehr bekannt. Ich persönlich wurde so betroffen. Ich kenne diese Schmeichelei. Ja? Wenn jemand durch ständiges Gefallen, bei mir war der Fall auf der Arbeit, durch ständiges Gefallen fühlst du dich dann schuldig. Ja? Der tut so viel für dich, so oft und so viel, dass praktisch er dringt dich in eine Schuldposition. All das ist Manipulation. Es gibt, wie gesagt, viele verschiedene Arten von Kraft. Ich möchte aber über eine besondere Kraft Gottes sprechen, die in unseren Menschen sein soll oder sichtbar sein soll. Wir können zum Beispiel uns an Christus erinnern. Welche Kräfte hat er gehabt? Er hatte viele Kräfte gehabt. Zum Beispiel Markus 4 beherrschte der Christus die Naturgewalten. Er hat dem Meer und dem Wind befohlen, dass sie sich beruhigen und die haben gehorcht. Oder er beherrschte die Materie in Johannes 9, als er dem Blindgeborenen die Augen wieder öffnete. Wie er das gemacht hat, ob die komplett gefehlt haben oder waren einfach defekt, ist nicht beschrieben, aber er hat die Materie sozusagen in Ordnung gebracht, diese Augen. Er hat auch die Dämonen befohlen und die haben gehorcht. Doch wir, die Menschen, wir können zu unseren Ausreden, als Ausrede benutzen, können sagen, ja, das war doch der Christus persönlich, ja. Der hat doch absolute Glaubenskraft, absolute Verbindung zum Vater und daher hat er solche Kraft oder Macht gehabt. Und wir, die Menschen, wir sind doch so schwach, können wir als Ausrede nutzen. Deshalb möchte ich ein Beispiel eines einfachen Menschen bringen, so wie wir alle. Das ist einer meiner Lieblingscharaktere aus dem Alten Testament. Es ist Josef, einer der jüngeren Söhne Jakobs. In 1. Mose 37, Kapitel 37, Vers 3, da steht geschrieben, Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er ihn in seinem Alter bekommen hatte. Also welche Zeichen der göttlichen Kraft waren so bei Josef sichtbar? Also als ich die Geschichte schon mehrmals gelesen habe, bei mir ist ein besonderes Merkmal bei Josef sichtbar. Also ich habe es richtig stark erkannt, war sehr sichtbar. Diese Eigenschaft nennt man Langmut. In unserer modernen Sprache ist es Geduld. Was sagt die Bibel über Langmut? Sprüche 14, 29. Der Langmütige ist reich an Einsicht, der Jähzornige aber begeht große Torheiten. Also das heißt, geduldige Menschen sind klug und haben viel Verstand, während leicht reizbare Menschen ihre Dummheit zeigen oder beweisen. Sprüche 16, 32. Besser ein Langmütiger als ein Starker und wer sich selbst beherrscht, als wer eine Stadt bezwingt. Hier wird Geduld höher bewertet als physische Kraft, als Eroberung einer Stadt. Also das heißt, wird höher bewertet als Kraft, Macht und Geld. Das sind die drei Dinge, wovor ich am Anfang gesagt habe, weil mit genug Kraft, mit genug Macht und Geld kann man sich einfach jede Stadt erobern oder sogar ganze Länder. 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 9. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jeder Mann Raum zur Buße habe. Selbst der Herr persönlich zeigt dieses Geduld oder lebt dieses Geduld gegenüber uns. Geduld, also die Langmut, ist somit eine echte Eigenschaft, göttliche Eigenschaft. Oder ein Zeichen göttlicher Kraft. In der Welt wird Geduld nicht nur nicht geschätzt, sondern es wird sogar als Schwäche angesehen. Also wenn du geduldig bist, dann bedeutet das, dass man als jemand betrachtet wird. Man betrachtet dich, als ob du bist der Schwächste und an dich können sich alle vergreifen. Ja, jeder kann dich beleidigen, jeder kann dich irgendwie benachteiligen. Der Teufel versucht absichtlich, göttliche Eigenschaften in unseren Augen zu verleumden, um Menschen noch weiter und tiefer in die Sünde zu führen. Wenn von Mose gesagt wird, in 4. Mose Kapitel 12, Vers 3, wird von Mose gesagt, aber Mose war ein sehr sanftmütiger Mann, sanftmütiger als alle Menschen auf Erden. Dann wage ich es, Josef als den langmütigsten und demütigsten Menschen auf der Erde zu bezeichnen. Josef wurde von seinem Vater Jakob so erzogen. Aber wir wissen, dass Jakob früher war ein, man könnte sagen, ein Trotzer oder ein Kämpfer, in Anführungszeichen, gegen Gott. Er glaubte zwar an Gott, versuchte aber ständig seine Probleme oder seine irgendwelche Lebenssituation selber zu lösen. Zum Beispiel, er erlangte das Erzgebotsrecht seines Bruders Esau durch Tausch gegen eine Linsensuppe. Und er erhielt durch Täuschung den Segen seines Vaters Isaac, als er sich umgezogen hat und die Ziegenhaut angezogen hat. Und noch andere Geschichten. In gewissem Maße sind wir alle so ein bisschen wie Jakob früher. Wir glauben zwar an Gott, aber oft versuchen wir, unsere Probleme oder unsere Situationen einfach selbst zu lösen, auf unsere Weise zu lösen, ohne Geduld und ohne Demut. Doch letztlich demütigte sich Jakob vor Gott und hört auf, gegen Gott zu kämpfen, wodurch er in der Lage geworden ist, Josef richtig im Glauben zu erziehen. Er gewöhnte Josef schon in jungen Jahren an die Ehrlichkeit und an die gewissenhafte Arbeit. Lasst uns betrachten, wo Josef das alles in seinem Leben verwirklicht hat oder wie er in seinem Leben Langmut und Demut zeigte und was er dadurch hatte oder gehabt hat. Als Josefs Brüder ihn nach Ägypten als Sklaven verkauft haben, kam Josef in das Haus von Potiphar. Das war der Pharaos, der Oberste von Pharaos Bodyguards. Und Josef war zuerst ein gewöhnlicher Sklave. Also Potiphar setzte ihn nicht sofort als Verwalter. Ja, der hat ganz einfache Sklavenarbeit verrichtet. Ja, was haben damals die Sklaven gemacht? Vielleicht Pferdestall geputzt, Schweinestall geputzt, vielleicht mal bessere Arbeit gehabt, vielleicht in der Küche irgendwie zu Hause gedient, aber auf jeden Fall war er ganz einfacher Sklave. Aber er tat alles ehrlich, gewissenhaft, demütig und langmütig. Er klagte nicht, er beschwerte sich nicht, er murrte nicht und er zeigte auch keine Unmut, obwohl er wie jeder andere Mensch unzufrieden war, dass seine Brüder ihn verraten haben und noch als Sklave verkauft haben. Aber genau deshalb hatte Josef überall Erfolg, weil er war in seiner schwierigen Lage ehrlich, demütig, langmütig, hat nicht gemurrt. Denn der Herr segnet solche Menschen. Später Potiphar erkennt, dass der Herr, also Gott, ist mit Josef und alles, was er macht, ja, Gott segnet. Und Josef wird befördert. Potiphar macht ihn zum Verwalter seines Hauses. Also Josef, Langmut und Demut bringen ihre Früchte. Ja? Und als Verwalter im Haus Potiphar hat man gewisse Macht und Autorität. Also du bist nicht mehr gewöhnlicher Sklave, also du verwaltest ganzes Haus. Also das ist schon jede Menge. Doch dann folgt erneut eine dunkle Phase in Josefs Leben. Wenn wir allgemein diese Geschichte liest über Josef, dann kann er sehen, dass Josef hatte immer so helle und dunkle Phasen im Leben. Also er war beim Vater, war hell, dann wieder dunkel, als Sklave im Potiphar, dann wieder Verwalter, dann wieder Gefängnis, Verwalter vom Gefängnis und so weiter. Also die dunkle Phase, gerade als es anfing gut zu laufen, ja, Verwalter im Haus Potiphars Haus, einfacher Sklave, dann wird er ohne weiteres ins Gefängnis geworfen. Wie wir wissen, Potiphars Frau, die warf ein Auge auf ihn, sie wollte ihn verführen, doch er hat es gesagt, ich werde Potiphar nicht verraten und ich werde diese Sünde auch vor dem Herrn nicht tun, hat abgelehnt. Und Josef wird ohne irgendwelche Untersuchung ins Gefängnis gesteckt. Also Potiphar hat nicht danach geforscht, einfach gleich ins Gefängnis. Wo Potiphars Frau hat ihn verleumdet, also hat gesagt, der hat mich sozusagen angegriffen. Ja. Aber auch hier im Gefängnis murrte Josef nicht. Er forderte keine Gerechtigkeit, er beklagte sich nicht und er fiel nicht in Selbstmitleid oder irgendeine Depression. Es war ihm sicherlich nicht angenehm im Gefängnis. Ja. Du bist gerade was Verwalter vom Haus, ja, und bist jetzt Sklave im Gefängnis. Aber auch dort zeigt Josef Ehrlichkeit, Gewissenhaftigkeit und vor allem Langmut und Demut. Und er wurde zum Verwalter des Gefängnisses ernannt, also der Gefängnisoberste oder der Gefängnisinhaber oder wie das nennt, der hat es gesehen, der Herr ist mit ihm und der setzt den Verwalter über ganzes Gefängnis. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich um nichts mehr, weil Josefs Langmut und Demut gefielen Gott. Und der Herr stand Josef bei und ließ ihn seine Güte erfahren. Wieder brachten Josef Langmut und Demut ihre Früchte. Josef erlangte erneut eine gewisse Macht und Autorität im Gefängnis. Ja? Kein gewöhnlicher Sklave, sondern ganzer Verwalter. Wie wir wissen, dann gibt es eine neue Situation. Im Gefängnis kommen der Mundschenk und Bäcker des Pharaos, also Mundschenk, der das Wein vorbereitet hat. Und Josef wird ihnen als Diener zugeteilt. Sie bekommen Träume und Josef erkennt, dass sie haben keine gute Laune, schlecht gelaunt. Dann hat er nachgefragt, hat er diese Träume denn gedeutet, hat erklärt, dass nach 3 Tagen der Bäcker wird hingerichtet, der Mundschenk wird aber befreit. Und er hat dem Mundschenk dann gesagt, wenn der Pharao dich wieder auf deinen früheren Platz stellt, zurückbringt, dann denk bitte an mich, weil ich bin ohne Grund hier. Er bittet den Mundschenk, ihn später aus dem Gefängnis rauszuholen, wenn er die Möglichkeit hat, wieder beim Pharao zu sein. Daraus erkennen wir, dass Josef ein gewöhnlicher Mensch ist. Er möchte lieber als freier Mann sein, als ein Verwalter im Gefängnis. Der liebt die Freiheit wie alle anderen. Dann wird der Mundschenk freigelassen und er vergisst über Josefs Bitte. Wahrscheinlich einfach aus Freude. Und so vergehen 2 Jahre. Stellt euch vor, wie Josef sich fühlte. Tag für Tag vergeht und es passiert nichts. Jeden Tag wartete und hoffte Josef, dass jemand kommt und ihn jetzt aus dem Gefängnis rausholt. Aber monatelang passiert nichts. Ich habe mich so gefragt, wie lange hält Hoffnung an? Ja, dann bin ich zum Entschluss gekommen, vielleicht 1 Monat, 2, vielleicht höchstens 3, aber dann auch nicht mehr. Ich denke mal, jeder von uns wäre schon bestimmt auf diesem Mundschenk beleidigt und hätte dann gesagt, ja, ich habe mir jetzt sowas offenbart, ja, so Traum gedeutet, gute Nachricht gebracht, aber der hat mich einfach vergessen. Und wir müssen noch betrachten, dass Josef hatte komplette Unwissenheit, der wusste gar nichts, hat jetzt der Mundschenk vergessen oder will Mundschenk jetzt nicht ihn befreien oder hat der Pharao vergessen oder will Pharao nicht befreien. Also er war in diesen 2 Jahren in der kompletten Unwissenheit. Aber Josef murrte nicht, klagte nicht und zeigte auch keinen Unmut. Er fühlt geduldig und demütig weiterhin seine Pflichten im Gefängnis. Wisst ihr, ich habe vor 1 Monat war ich ungefähr in der gleichen Lage wie Josef. Ich war nicht im Gefängnis natürlich, aber ich hatte diese Unwissenheitslage. Also circa vor 1 Monat habe ich meine Arbeitsstelle verloren. Unsere Firma, unsere Filiale wird abgebaut. Von 80% bleiben vielleicht noch 10% übrig oder 15, eine Abteilung. Die anderen werden alle geschlossen. Und alles rechtlich natürlich, die Leute werden langsam entlassen mit Abfindung. Ich bin ja fast 20 Jahre in der Firma, ich bin einer von Letzten, der entlassen wird. Und dann ja, bekam ich diese Nachricht, meine ganze Abteilung wird entlassen. Ja, und jetzt sitze ich da, ich bin ja fast 50, ja, ich habe keine abgeschlossene Ausbildung. So, das war schon so ein kleines Schlag, ja, sozusagen. Und als Gläubiger natürlich wusste ich, dass der Herr mich führt und leitet. Also mein Verstand, mein Geist hat schon mir gesagt, ja, der Herr, der weiß schon, was er tut. Aber meine menschliche Seite, die hat mich immer ein bisschen nach unten gezogen. Diese ganzen Fragen, ja, wohin jetzt bewerben, wann bewerben, als was bewerben, ja. Oder auch die Fragen, wie lange werde ich arbeitssuchend sein oder arbeitslos sein. Das hat schon mich immer ein bisschen sozusagen mir Kraft entzogen. Ja, ich war diese 2-3 Wochen so kraftlos. Aber dann habe ich angefangen, ja, mich überall zu bewerben. Nicht überall, sondern in einigen Stellen. Und dann hat eine Firma zugesagt und Gott sei Dank, der Herr hat so geführt. Ich habe jetzt meine Arbeitsstelle, ab 1. August fange ich schon an. Auf jeden Fall, ich habe verglichen meine 2-3 Wochen in der Unwissenheit mit Josefs 2 Jahren in der Unwissenheit, wo er verbracht hat im Gefängnis. Und wisst ihr, ich kam mir so schwach vor. Ich war 2-3 Wochen ohne Arbeit und ich war schon so angeschlagen. Und Josef war 2 Jahre im Gefängnis. Also ich habe mich schon von neuer Seite kennengelernt, ja, wie schwach wir Menschen sind. Also weiter, wie wir wissen, hat der Pharao nach 2 Jahren einen Traum. Keiner konnte es deuten. Und dann hat der Mundschenk sich erinnert, es gibt einen Mann, also im Gefängnis, dieser Hebräer, Der Josef, der kann Träume deuten, hat ihn geholt. Und der Josef hat dem Pharao Träume gedeutet, hat auch dann einen Vorschlag. Das war, Gott hat eine Dürre geplant, zuerst 7 Jahre, 7 Jahre mit reichem Leben, mit gutem Leben und dann 7 Jahre eine Dürre ohne Wasser. Und dann schließlich wird Josef vom Pharao zum Verwalter über ganzen Ägypten ernannt. Also am Ende. Und jetzt können wir vergleichen, welche Macht und welche Verantwortung und Autorität oder Möglichkeit werden dem Josef anvertraut. Das ist nicht jetzt das Haus Potiphars oder Verwalter im Gefängnis, das ist ganz andere Liga. Ja? Das ist von einfachem Sklaven zu einem Verwalter des ganzen Kaiserreichs. Ja? Also wir können vergleichen, wenn man jetzt einen Menschen, gewöhnlichen Menschen nimmt und stellt ihn als Kaiser über ganz Europa. So ungefähr ist das, wenn wir es vergleichen können. In 1. Mose, Kapitel 41, Vers 39, sagt Pharao zu Josef: Dir hat Gott dies alles gezeigt und es gibt wohl keinen Menschen, der weiser und verständiger ist als du. Also das ist die Belohnung Josef für seine Langmut und Demut. So reich hatten Gott beschenkt. Natürlich, wir dürfen jetzt nicht erwarten, wenn wir auch viel Langmut und Demut zeigen, dann wird Gott auch uns so genauso beschenken. Gott hat für jeden einzelne Pläne. Und jetzt ist die Frage, wie konnte Josef so demütig und langmütig überhaupt sein? Wie funktioniert die Langmut überhaupt? Also bei uns. Wisst ihr, es gibt einen Unterschied zwischen gewöhnlicher menschlicher Geduld und Langmut im Herrn. Jeder Mensch hat eine bestimmte eigene Kapazität für Geduld. Ich spreche jetzt über die menschliche Geduld. Sozusagen, also so ein Behälter, ja, menschlicher Behälter. Abhängig von Charakter und Temperament, ja, in denen alles gelangt wird, ja, alles, was uns reizt, alles, was uns wütend macht, ja, dort lagern wir es ein sozusagen. Das Problem ist, dass wir immer mehr in diesen Behälter ansammeln oder auch hineinpressen. Und da wir einfach schwachen und gewöhnlichen Menschen sind, irgendwann explodiert dieser Behälter, ja, weil der wird knallvoll. Und in diesem Fall, der Mensch kocht über und gerät außer sich. Man sagt, seine Geduld ist geplatzt, ja, oder der Geduldsfaden ist gerissen. Oder gibt es noch eine andere Variante der menschlichen Geduld? Dieser Geduldsbehälter, er explodiert nicht, weil der Mensch weiterhin alles hineinpresst. Einfach mit Gewalt alles hineinpresst, alle diese Situationen, welche einen reizen oder wütend machen, also hineinpresst bis ins Unendliche. Und dann passiert Folgendes. Durch das ständige Hineinpressen entsteht eine hochkonzentrierte Bitterkeit, wie eine Säure, welche wie ein Gift den Menschen von innen vergiftet. Also das explodiert nicht, sie zersetzt einfach den Menschen von hinten, von innen. Und unter diesem Druck wird der Mensch einfach trübsinnig, depressiv und einfach freudlos. Dies sind zwei Varianten menschlicher Geduld. Eine führt einfach zur Explosion und die zweite führt zu Trübsinn und Depressionen. Ja? Man hat einfach keine Lust zum Leben sozusagen. Und beide Varianten kommen dem Teufel zugute. Der Teufel ist mit beiden Varianten zufrieden. Langmut im Herrn ist ein völlig anderer Ansatz im Umgang mit Lebensschwierigkeiten. Also Josef hat seine Lebensschwierigkeiten nicht in seinen menschlichen Behälter angesammelt oder hineingepresst. Wenn etwas dort hineinkam, gab er sofort dem Herrn ab. Er sammelte nicht, er presste es nicht hinein, er ließ nicht mal ein Viertel dort ansammeln, nicht mal ein Zehntel. Aber wie kann man das erreichen? Wie kann man das alles rechtzeitig erkennen und dem Herrn übergeben? Ich habe gemerkt, wir Menschen machen oft einen großen Fehler. Anstatt Langmut im Herrn auszuüben und alle Probleme sofort ihm abzugeben, versuchen wir wie Jakob früher die Dinge selbst zu lösen. Wir machen das irgendwie automatisch. Oft lenken sich die Menschen von den Problemen einfach ab. Das ist auch ein großer Fehler. anstatt sie zu bewältigen, wir finden uns irgendeine Beschäftigung oder irgendeine Unterhaltung und im Grunde genommen tun alles, um die Probleme zu vergessen. Nicht zu lösen, sondern zu vergessen, ja? Mit dem Prinzip aus dem Augen, aus dem Sinn. In der Hoffnung, dass sie sich einfach von selbst auflösen werden. Doch es gibt kein einziges Problem, das sich selbst auflöst. Die sammeln sich nur an. Oder tun auch manche Menschen, die merken es selbst nicht, manche Menschen merken es selbst nicht, wie sie ihren inneren Stolz aktivieren und sagen oder denken, zum Beispiel, bin ich etwa hilflos? Kann ich meine Probleme nicht selbst lösen? Ich werde doch nicht jetzt jede Kleinigkeit dem Herrn anvertrauen. Ja, ich bin doch, besonders Männer, ja, ich bin doch starker Mann, kluger Mann, ich werde alles selbst lösen. Besonders die Kleinigkeiten. Und genau da, in diesem Moment, wird der Teufel so viele Kleinigkeiten aufladen, dass du einfach unter dieser Last zusammenbrichst. Dass man einfach in diesen Kleinigkeiten ertrinkt. Also wie funktioniert die richtige Langmut im Herrn? Also die Langmut zu haben, ist ohne vorherige Demut vor dem Gott, ist einfach unmöglich. Es ist nicht möglich, zugleich überheblich oder aufgebracht sein, impulsiv oder so richtig emotionell. Das ist das Gegenteil von Demut. Und gleichzeitig geduldig zu bleiben. Also der, wo impulsiv ist und aufgebracht, kann nicht geduldig sein. Weil Demut erzeugt, das ist ein Schritt zu Langmut. Demut erzeugt Langmut. Indem man sich in einer bestimmten Situation demütigt, entwickelt man Langmut. Und wie demütigt man sich richtig? Um sich selbst zu demütigen und nicht zu versuchen, eigene Probleme mit menschlichen Methoden zu lösen, braucht man jemanden, dem man seine Probleme anvertrauen kann. Ja, zum Beispiel, man kann zu Eltern mit Problemen kommen, zu erwachsenen Kindern, zu Nachbarn, Arbeitskollegen, weil manche Menschen können endliche Probleme lösen. Aber der Einzige, der alles lösen kann, und besonders die geistliche Probleme können Menschen nicht lösen. Kein Psychologe der Welt kann geistliche Probleme lösen, was zum Beispiel Demut und Langmut, das Fehlen von Demut und Langmut, das ist halt ein geistliches Problem. Also das alles kann nur unser Herr Jesus Christus. Also es ergibt sich also, dass ich nur durch Vertrauen und das Übergeben meiner Probleme an Gott ruhig, gelassen, langmütig und demütig sein kann. Also Vertrauen auf Gott, mein Vertrauen auf Gott erzeugt Demut. Das ist wieder ein Schritt vor Demut, Vertrauen auf Gott. Und was ist Vertrauen? Vertrauen, es ist die Gewissheit, dass derjenige, dem ich vertraue, immer richtige Entscheidung treffen wird. Egal, was passiert, ich weiß, er wird richtige Entscheidung treffen. Ich hatte ein Beispiel, ich möchte ein eigenes Beispiel aus meinem Leben über Vertrauen erzählen. Wo wir nach Deutschland kamen, 1995, ich war 17, wir kamen drei Familien. Ich war 17, mein Bruder, kleiner Bruder war 12 und noch ein Cousin war auch 12. Und wir kamen aus Kasachstan, Stadt Karaganda, mittlere Kasachstan. Dort sind ja nur Steppen, also keine Wälder, nur Grasland, so gelbes, trockenes Grasland. Und wo wir nach Deutschland kamen, wir waren im Rudersberg, ist nicht weit hier, so 50, 60 Kilometer von Schwäbisch Hall entfernt. Und diese ganze Wälder haben uns so fasziniert, also das war wie ein Dschungel für uns. Und wir haben im Monat mindestens zweimal spazieren gegangen, einfach im Wald, weil das war für uns was Ungewöhnliches. Und dann sind wir wieder zu dritt gegangen, ich und meine zwei kleinen Brüder. Wir haben Eltern Bescheid gesagt, ja, wir gehen mal spazieren, wir gehen in den Wald, laufen rum, zwei, drei Wochen, betrachten das alles, alles schön. Okay, irgendwann sage ich, ja komm, gehen wir nach Hause. Und da war so ein 1,5 Meter breites Waldweg. Und ich habe ihnen dann gesagt, ja, irgendwie sind wir reingelaufen, dann gehen wir diesen Weg und irgendwo kommen wir auch raus. Und wir laufen, langsam wird es dunkel. Es sind ungefähr 2-3 Stunden vergangen. Ich habe gemerkt, stimmt irgendwas nicht. Ich habe dann alle meine Überlebensinstinkte eingeschaltet, habe angefangen, einfach alles zu merken. Bäume, wie auch immer, Baum, Stumpf oder gefallener Baum. Und dann laufen wir nochmal ungefähr 1,5-2 Stunden. Es ist schon richtig dunkel geworden. Ungefähr konnte man 15 Meter nicht mehr weiter sehen. Also war richtig dunkel. Dann bin ich stehen geblieben. Dann habe ich gemerkt, wir laufen einfach im Kreis, weil wir gehen jedes Mal an einem Baum vorbei, so ein besonderer Baum, gefallener Baum. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt noch eine Stunde und wir müssen im Wald übernachten, weil im Wald wird ja richtig schnell dunkel. Das war ungefähr September oder Oktober, war schon ein bisschen Herbst. Und ich habe mir überlegt, ja, irgendwie sollen wir raus tun. Da habe ich mich umgeschaut und der Wald war ein bisschen auf einem Berg und von einer Seite konnte ich die Lichter erkennen. Ungefähr 1,5-2 Kilometer weit weg war ein Dorf. Und ich habe dann Straßenlichter, konnte ich erkennen durch ganzen Äste und Bäume und Lichter im Fenster. Und dann habe ich gesagt, meinen Brüdern, wir laufen einfach so direkt durch diese Pampa, durch diese Gebüsche, Dornen, das war so komische Braunbären oder wie die heißen, alles mit Dornen. Wir kamen nach Hause voll mit Dornen überall. Aber wir sind rausgekommen, circa 20, 30 Minuten sind wir einfach direkt durch diesen Dschungel gelaufen und rausgekommen. Da habe ich mich orientiert am Platz, dann nach 20 Minuten sind wir zurück nach Hause gekommen. Also wo war hier Vertrauen? Also wo wir uns gemerkt haben, wo ich gemerkt habe, wir haben uns verlaufen und ich habe meinen Bruder vorgeschlagen, wir gehen jetzt einfach diese Richtung auf diese Lichter zu. Meine Brüder haben einfach nichts gesagt. Die haben komplett sich mir anvertraut. Die haben nicht ja, nicht nein, einfach ohne was zu sagen mir nachgefolgt. Und so sieht Vertrauen aus. Ich bin verunsichert, ich bin besorgt, ich habe Angst, ich verstehe viele Dinge nicht. Aber ich bin mir absolut sicher, dass der Herr mich leitet und führt. Wo ich arbeitslos war, also in diesen 2-3 Wochen arbeitssuchend war, ein Satz hat mich immer sozusagen übers Wasser gehalten. Ich habe mir immer wieder gesagt, ich bin sein Kind, ich bin Gottes Kind und er lässt mich nicht im Stich. Aber wie vertraut man Gott in der Praxis? Es ist leicht zu reden, aber schwer in der Praxis umzusetzen. Kann ich jemandem vertrauen, den ich nicht kenne oder den ich nur sehr wenig kenne? Natürlich nicht. Da fällt mir schwer zu vertrauen, weil ich die Person nicht kenne. Wenn damals im Wald, als wir uns verirrt haben, plötzlich eine unbekannte Person aufgetaucht wäre und zum Beispiel meinen Bruder vorgeschlagen hätte, komm, geht mit mir, ich werde euch herausführen, und ich gesagt hätte, nee, wir gehen jetzt da, wo ich vorgeschlagen habe, dann werden meine Brüder natürlich mit mir laufen, weil mich kennen die ja, aber ihn nicht. Daher kommt das Vertrauen. Vertrauen entsteht durch das Kennen einer Person. Vertrauen, wisst ihr, es ist keine momentane Angelegenheit. Man kann Vertrauen nicht mit Fingerschnips erlangen, also das kostet Zeit. Vertrauen wächst immer mit Erfahrung. Also Josef vertraute Gott all seine Probleme und Josef hat sein Leben immer analysiert. Der hat immer geguckt, wo war er vor halbes Jahr, vor einem Jahr, der hat immer analysiert, wodurch er diese Erfahrung im Leben mit Gott sammelte. Was Analysieren angeht, wisst ihr, ich habe auch gemerkt, dass wir die Menschen, die wahren Meister darin sind, das Leben anderer Menschen zu analysieren. Ja, zum Beispiel, wer hat was gesagt, wie hat jemand geantwortet und wie sollte es aus Gottes Sicht tun oder sein soll. Also wir analysieren gerne das Leben anderer Menschen. Aber wenn es darum geht, das eigene Leben zu analysieren, insbesondere durch die Linse der Bibel, ja, durch das Gottes Wort, dann ist die Reaktion ganz, ganz anders. Es wird gleich langweilig und die Stimmung lässt nach, die Lust darüber zu sprechen verschwindet und so weiter. Ja. Also ich habe mir die Frage gestellt, warum ist das so? Stellt euch diese Frage auch selbst, wenn jemand möchte. Also 1. Mose, Kapitel 50, Vers 20. Nachdem Jakob gestorben war, dachten seine Brüder, dass Josef wird jetzt heimzahlen. Er wird für ihr Vergehen sozusagen sich rächen. Ja, die haben ihn verkauft und davor haben die ihn auch schlecht behandelt, als er noch klein war. Aber Josef sagte zu seinen Brüdern, ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. Josef wusste ganz genau, er hat analysiert, er wusste ganz genau, Gott hat es nicht einfach so mit seinem Leben gemacht. Josef verstand, dass all das Böse, das ihm widerfahren war, war von Gott zugelassen, um Jakobs Familie einfach vor Hunger zu bewahren. Also um Gott vertrauen zu können, muss man ihn kennen, man muss seinen Charakter kennen, seinen Willen kennen, man muss seine Möglichkeiten kennen und versuchen auch seine Ziele zu verstehen. Aber wie lernt man Gott kennen? Wie wir wissen, dafür hat auch sein Wort für uns auf der Erde hinterlassen. Natürlich, der Herr kann sich auch ohne Bibel offenbaren. Ja, zum Beispiel früher oder Josef, Jakob, die hatten gar keine Bibel. Aber wir leben in einer anderen Zeit, in der der Herr sein Wort bewahrt und vervielfältigt hat. Wenn wir nun sein Wort studieren, lernen wir Gott, lernen wir seinen Charakter, seine Ziele, seinen Willen immer besser kennen. Und wir haben die Möglichkeit, es passiert nicht automatisch, wir haben die Möglichkeit, ihm zu vertrauen und uns auf ihn zu verlassen, weil wir ihn kennen. Doch das muss man wollen, man muss aktiv werden. Ohne dass ich was dafür tue, wird das nicht funktionieren. Man muss was dafür tun. Dem Herrn zu vertrauen ist eine bewusste Entscheidung. Es ist wie auch eine geistliche, auch eine physische Entscheidung. Wir müssen aufhören, wie Jakob zu sein, also wie er damals früher war, so ein Trotzer oder Kämpfer gegen Gott, alles alleine. Wir müssen diese Behälter menschliche Geduld in uns erkennen und es einfach lehren, aufhören, es weiterzufühlen und es lehren. Im Gebet und beim Studieren der Bibel müssen wir alle unsere Probleme dem Herrn übergeben. Wir dürfen auch vom Herrn nicht verlangen, dass er dieser Behälter mit Bitterkeit leert oder von ihm erwarten, dass er das automatisch tut. Das wird nicht passieren. Das muss jeder Mensch selbst erkennen und es auch tun. Also genau deshalb war Josef dem Gott so wohlgefällig. Also Josef legte in sein menschlicher Behälter nichts. Er legte da nichts rein. Ja? Also er hat sofort alles dem Herrn übergeben. Hier möchte ich sagen, dass Josef ein Abbild vom Jesus Christus war. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 23, Petrus redet über Christus. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Und genau so hat auch Josef gemacht. Wenn Josef auch nur etwas selbst ertragen hätte, wäre diese Bitterkeit zwangsläufig zum Vorschein gekommen. Als er Stellvertreter des Pharaos war, hätte sich diese Bitterkeit unweigerlich bemerkbar gemacht. Hätte er diese Bitterkeit in seinen menschlichen Behälter reingetan oder gesammelt, ja, Behälter der Geduld, hätte er Potiphar sicherlich irgendwann daran erinnert, dass er ihn ohne Grund ins Gefängnis geschickt hatte. Er hätte ihn vielleicht nicht an ihn sich nicht gerecht oder irgendwie nicht heimgezahlt, aber so rein menschlich hätte Josef ihm auf dem Brot geschmiert. Er hätte gesagt, erinnerst du dich an diesen Fall, ja, wo deine Frau gegen mich ausgesagt hatte und ich war unschuldig und du hast mich nicht mal gehört, ja, du wolltest mit mir nicht mal sprechen, gleich ins Gefängnis. Und auch seinen Brüdern hätte er auch auf dem Brot geschmiert. Den hätte er auch nicht gerecht, aber den hätte er auch gesagt, erinnert euch an den Traum, den ich euch erzählt habe, dass ihr alle von mir verbeugen werdet. Und jetzt ist der Moment, ja, er kommt zu mir und verbeuget. Josef kannte aber Gott sehr gut. Die persönliche Beziehung zu Gott und zusammen mit den Erfahrungen, die er im Leben mit Gott gemacht hatte, schuf Vertrauen. Durch dieses Vertrauen konnte Josef sich auf Gott ständig verlassen und sich selbst demütigen. Und diese Demut führte zu Langmut. Also es ergibt sich Folgendes, wenn ich keine Langmut habe, dann habe ich auch keine Demut. Wenn ich keine Demut habe, dann vertraue ich dem Herrn nicht. Ich vertraue dem Gott nicht. Ich will alles selbst erledigen. Oder ich will nicht, aber ich tue es trotzdem. Der Grund, warum ich dem Gott nicht vertraue, liegt darin, dass ich keine Lebenserfahrung mit ihm habe. Ich habe einfach keine Freundschaft mit ihm, enge Freundschaft. Und diese Erfahrung fehlt, weil ich ihn nicht gut kenne oder wenig kenne. Und warum kenne ich den Herrn nicht gut oder nur wenig? Weil ich kein Interesse habe, ihn kennenzulernen. Oder ich habe Interesse, aber nicht so viel. Ich tue keine Bereitschaft ausüben. Ich möchte einfach nicht aktiv werden und meine Zeit dafür opfern, weil den Herrn kennenzulernen kostet Zeit. Und daraus ergibt sich die Formel für Langmut, für Demut und Langmut. Lerne Gott durch sein Wort kennen, erkenne seinen Willen, erkenne seine Ziele, stelle dein Ego zurück und übergebe ihm seine Probleme. Natürlich darf man nicht vergessen, dass der Herr wird nicht wie ein Zauberer alles auflösen. Wir müssen auch was dafür tun. Aber wir dürfen nicht auf uns zu verlassen, sondern auf den Herrn. Während du Erfahrung im Umgang mit ihm sammelst, analysiere immer dein Leben. Also schaue immer, wie warst du früher, wie warst du vor halbes Jahr, vor einem Monat, vor einem Jahr. Dieses Vertrauen, das durch Erfahrung mit dem Herrn erworben wird, führt zu Demut. So kannst du dich stets auf ihn verlassen, ja? Und dann kannst du dich demütigen. Und diese Demut wird Langmut hervorbringen. Und hier sind diese 5 praktische Schritte. Also lerne Gott kennen, sammle Erfahrung mit ihm, daraus entsteht Vertrauen. Vertrauen führt zu Demut und Demut führt zu Langmut. Wir werden jetzt beten.